Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen auch heute wieder über ganz aktuelle Fragen des Rechts, unseres Rechtsstaats, unserer Verfassung und schauen dabei immer und mit ganz besonderem Nachdruck auf die Themen Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin, bin von Herzen Datenschützer und vielleicht sogar mit größerem Herzen noch Informationsfreiheitsbewegt. Und mir gegenüber am anderen Ende der Leitung sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo Nico, grüß dich.
Tag Stefan.
Wir haben heute auch wieder ein schönes, volles Programm und kümmern uns erstmal um eine verfassungsrechtliche Thematik, die das Jahresende 2024 mit bestimmt hat. Und zwar ging es um die Frage, wie machen wir unsere Verfassung und in diesem Fall ein besonders wichtiges Verfassungsorgan, nämlich das Bundesverfassungsgericht, fest gegen mögliche Zugriffe, gegen mögliche Angriffe auf seine Handlungsfähigkeit. Hintergrund sind die Erfahrungen, die wir zum Beispiel im europäischen Raum in Polen gemacht haben mit der ehemaligen PiS-Regierung, die unter anderem das polnische Verfassungsgericht schwer unter Druck gesetzt hat, durch Erweiterung der Zahl der Richter, durch Schrauben an den Amtszeiten und auch Manipulation von Zuständigkeiten. Deswegen hat man auch vor dem Hintergrund des Erstarkens der AfD, insbesondere bei den Landtagswahlen in den neuen Ländern, sich gesagt, lasst uns mal probieren, das Bundesverfassungsgericht rauszuheben aus dem einfach gesetzlichen Rahmen des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes und wesentliche Strukturelemente mit Verfassungsrang auszustatten. Das hat auch tatsächlich funktioniert in einem fraktionsübergreifenden Antrag, an dem SPD, CDU, CSU, Bündnis 90 Die Grünen und FDP mitgewirkt haben, hat der Bundestag am 19. Dezember 2024 wesentliche Strukturmerkmale des Bundesverfassungsgerichts im Grundgesetz festgeschrieben. Die dafür notwendige Zweidrittelmehrheit ist tatsächlich zustande gekommen. 600 Abgeordnete votierten dafür, 69 Parlamentarier, darunter Parlamentarier der AfD und des Bündnisses Sahra Wagenknecht, haben dagegen gestimmt. Was genau ist geändert worden? Das Grundgesetz ist in Artikel 93 und 94 verändert worden. Artikel 93 umfasst jetzt den Status des Bundesverfassungsgerichts als Verfassungsorgan und seine innere Organisation. Es wird zum Beispiel mit der Kraft der Verfassung festgehalten, dass das Gericht aus zwei Senaten besteht, nicht aus mehr, nicht aus weniger, mit jeweils 8 Richterinnen und Richtern. Die Amtszeit von 12 Jahren ist festgeschrieben worden, die Altersgrenze ist festgeschrieben worden, das Wiederwahlverbot. Also da hat man einfach sozusagen Pflöcke eingeschlagen. Wer daran jetzt etwas ändern will, muss die Verfassung ändern. Zudem wurde die Bindungswirkung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts explizit im Grundgesetz festgeschrieben. Auch das ist ja eine Thematik, die wir zum Beispiel kürzlich gesehen haben, dass sie in Israel auf einmal unter Druck geraten ist, indem zum Beispiel die Parlamente sagen, auch ich glaube, wir machen uns mal frei von den Bindungswirkungen unserer Verfassungsgerichtsentscheidung. Es gab noch einen zweiten interessanten Aspekt, dass man vorhergesehen hat, dass es zu Blockadesituationen bei der Richterwahl kommen könnte und deswegen einen Ersatzwahlmechanismus eingeführt hat. Worum geht's? Steht jetzt im Artikel 94 des Grundgesetzes drin. Da steht weiterhin drin, dass die Richterinnen und Richter hier zur Hälfte von Bundestag und Bundesrat gewählt werden. Aber für den Fall, dass binnen einer Frist von 3 Monaten, das steht jetzt in Paragraph 7a, des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes, eine Wahl im Bundestag nicht zustande kommt, dass dann eine Wahl im Bundesrat vorgenommen werden kann und somit also auch die zeitnahe Ergänzung des Bundesverfassungsgerichts nach Ausscheiden von Richtern sichergestellt werden kann. Die parlamentarischen Fraktionen haben diese Grundgesetzänderung sehr unterschiedlich kommentiert. Ich fand ganz interessant, was Katja Keul sagte von Bündnis 90 Die Grünen. Die sagte, ohne die Rechtsstaatlichkeit, ohne den Rechtsstaat bliebe von einer Demokratie nur die Diktatur der Mehrheit. Sehr grundsätzliche Positionierung. Aber es gab natürlich auch sozusagen sehr eingehende Auseinandersetzungen mit der Verfassungsänderung. Zum Beispiel Bündnis Sahra Wagenknecht hat klargemacht, warum sie die Änderung zwar im Großen und Ganzen mitträgt, aber eine nicht, nämlich die ersatzweise Wahl durch den Bundesrat, indem sie sagt, naja, das ist doch eine Grundgesetzänderung, die spielt nur der Union und der SPD in die Hände, nämlich die stellen nun mal die Ministerpräsidenten im Wesentlichen. Und entsprechend wurde da die Arroganz der Herrschenden kritisiert. Noch grundsätzlicher war die Kritik der AfD, die natürlich gesehen hat, dass diese Gesetzesänderung sich im Wesentlichen auch gegen sie und gegen die Folgen ihres Erstarkens richtet. Die AfD hat von sich gegeben, dass das Bundesverfassungsgericht als Herrschaftsinstrument des Parteienkartells genutzt würde. Und Stefan Brandner, der ja auch Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages früher mal herausgehobene Funktionen hatte, sagte im Bundestag, sie, also die den Entwurf tragenden Fraktionen, manipulieren doch seit Jahren am Bundesverfassungsgericht herum. Mit der Grundgesetzänderung gehe es den Antragstellern allein darum, eine starke neue politische Kraft auszuschalten, nämlich die AfD. Jo, insofern, Nico, da ist was gelungen.
Vielleicht nochmal kurz zum sozusagen Ausgangspunkt zurück. Das ist ja ein Jahr lang diskutiert worden. In seltener Einhelligkeit haben sich also vom Richterbund bis zum Deutschen Anwaltverein dann vor allen Dingen auch die Juristenorganisationen, deutsche Juristen und so weiter und so fort, haben sich alle dann schon frühzeitig auf die Fahnen geschrieben, ein solches Vorhaben dann auch zu fordern, zu begleiten. Und das ist sicherlich auch ein Erfolg dieses gemeinsamen Zusammenwirkens. Ausgangspunkt war, dass halt all das, was du aufgezählt hast, was jetzt im Artikel 93 Grundgesetz steht, bislang nur im Bundesverfassungsgerichtsgesetz stand und somit jederzeit mit einfacher Mehrheit geändert werden konnte. Eine kleine, nicht zu unterschätzende Regelung hat es nicht geschafft, die Zweidrittelmehrheit zu finden, ist also auch gar nicht erst in diesen fraktionsübergreifenden Vorschlag gekommen. Das ist nämlich dann wiederum eine Änderung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes, dem ja jetzt auch immer noch eine Menge wichtiger Dinge stehen, was den Zugang zum Gericht angeht. Das bleibt weiterhin mit einfacher Mehrheit änderbar und es wäre wohl gut gewesen, und vielleicht kommt es dann ja noch als zweites, also auch hier ein Stück Festigung von Karlsruhe zu betreiben, indem man Änderungen von einer Zustimmung des Bundesrats abhängig macht. Ja, denn egal wie die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat sind, das ist kein zustimmungspflichtiges, es werden keine zustimmungspflichtigen Gesetze, wenn das Bundesverfassungsgerichtsgesetz geändert wird. Das könnte also mit einfacher Mehrheit im Bundestag geschehen. Ja, aber doch jedenfalls ein Zeichen, dass, also auch wenn wir im Moment keine Regierung mit einer parlamentarischen Mehrheit haben, es ja sich im Moment keineswegs so verhält, dass das Parlament handlungsunfähig ist. Es werden ja auch Gesetze dort verabschiedet. Und in diesem Fall dann sogar nicht nur ein Gesetz, sondern eine Grundgesetzänderung, für die ja gar nicht die Regierungsmehrheit reicht, sondern für die eine Zweidrittelmehrheit erforderlich war, vielleicht ein auch ganz gutes Zeichen zum Auftakt eines Wahljahres.
Bei allen guten Zeichen und bei aller unberechtigten Kritik der Änderung des Grundgesetzes wollen wir an der Stelle natürlich nicht ganz aus den Augen verlieren, dass es natürlich auch durchaus berechtigte kritische Auseinandersetzungen mit dem aktuellen Verfahren, zum Beispiel der Richterwahl zum Bundesverfassungsgericht, gibt. Da werden immer wieder Mängel im Bereich der Transparenz geltend gemacht. Wollen wir gar nicht jetzt in die Inhalte einsteigen, ob es so erquicklich wäre, wenn zum Beispiel die Kandidaten sich einer Anhörung unterziehen müssten, wie das im US-amerikanischen Bereich beim Supreme Court gang und gäbe ist. Es gibt natürlich auch Kritik an der Frage, findet da tatsächlich eine Bestenauslese statt? Auch das Amt des Richters, der Richterin am Bundesverfassungsgericht, ist ja ein öffentliches Amt nach Artikel 33 Absatz 2 Grundgesetz und da müsste eigentlich die Chance bestehen auf gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt. Das ist aber nur sehr eingeschränkt möglich wegen der speziellen Modalitäten der Richterwahl, die im Bundesverfassungsgerichtsgesetz geregelt sind. Und an der Stelle kann man auch erinnern an eine schwierige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die genau von 2016, die genau an der Stelle sagte, na ja, das mit dem 33.2, mit dem gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern, das müsste ein bisschen modifiziert werden, nämlich da würde ja eine Wahl stattfinden und deswegen könnte man das nicht ganz so eng sehen mit der besten Auslese und die Wahlentscheidung selbst sei nicht isoliert gerichtlich überprüfbar. Ich glaube, das sind schon Punkte, über die man nachdenken kann, ob die einen so überzeugen oder ob das nicht anders auch besser ginge. Richtig ist aber, wir haben fraktionsübergreifend bis auf wenige Außenseiterfraktionen, sage ich mal, sich alle zusammengefunden und ja, das Bundesverfassungsgericht wetterfest gemacht. Insofern, ja, kann man schon doch als positiven Schritt begrüßen.
Genau, das ist ja, was du gerade ansprichst, die Transparenz. Da gibt es ja erstmal das, was bisher schon im Bundesverfassungsgerichtsgesetz und jetzt halt auch im Grundgesetz steht, die Modalitäten der Wahl. Das bedeutet zunächst mal, wer wählt, Bundestag, Bundesrat, das ist aufgeteilt. Und dann gibt es noch natürlich die seit Jahrzehnten praktizierten Absprachen zwischen den Parteien, nach welchem Schlüssel wiederum die Richterposten dort vergeben werden. Das stand schon bisher nicht im Bundesverfassungsgerichtsgesetz und dementsprechend ist auch keiner auf die Idee gekommen, dass jetzt das, also das wäre auch eine Schnapsidee gewesen, das jetzt ins Grundgesetz hereinzuschreiben. Und dieser Schlüssel, nachdem die Parteien dann entscheiden, ob es jetzt die Grünen, die Schwarzen, die Roten oder die Gelben sind, die am Zuge sind, wenn eine Richterstelle frei wird, das ist das, was im Mittelpunkt der Kritik stand und was ich auch nach wie vor kritisch sehe, dass diese Auswahl dann hinter verschlossenen Türen aufgrund von Absprachen zwischen Parteien stattfindet. Und es wäre sicherlich eine kluge Idee, dann jetzt, wenn unter dem neuen Regelung in Artikel 93 erstmalig ein Verfassungsrichter gewählt werden muss, wenn sich dann auch die Parteien, die ja jetzt, also die vier Farben habe ich ja alle angesprochen, die jetzt gemeinsam an diesen Grundgesetzänderungen gewirkt haben, wenn die sich dann auch etwas, eine Verfahrensweise, das dann mit Leben zu erfüllen, ausdenken, die also jedenfalls transparenter ist, als wir das bisher gehabt haben. Es wird dann immer diskutiert, es werden immer die Anhörungen diskutiert, das ist so ein bisschen vom amerikanischen Fernsehen her geprägt, weil es da üblich ist. Das ist ja nicht die einzige Methode, wie man eine Richterwahl transparenter machen kann, als man sie jetzt machen kann. Es wäre ja schon genug damit getan, die Türen ein wenig zu öffnen, hinter denen diese Auswahl jeweils steht. Das würde auch sicherlich genau dem Anliegen, der ja dieser Maßnahme zugrunde liegt, sehr gut genügen, nämlich Vertrauen zu schaffen, auch darin, dass es wirklich, ja, vielleicht müssen es ja nicht immer die Besten sein, die nach Karlsruhe kommen. Man wünscht es sich schon, dass es immer die Besten sind. Aber das ist doch jedenfalls welche sind, die jetzt nicht im Ruche stehen, also nur deshalb gewählt zu werden, weil sie ein bestimmtes Parteibuch haben.
Ja, absolut. Sehr schön, Nico. Dann lass uns mal weiter marschieren und auf zwei Datenschutzentscheidungen kommen, die jeweils mit eigenem Blickwinkel sich rund um das Thema Datenminimierung drehen.
Genau, eine kommt aus Polen und eine kommt aus Luxemburg. Mit welcher fangen wir an?
Mit der polnischen, würde ich sagen. Die ist einfach vom Sachverhalt und mal schauen, was uns dazu einfällt. Die hat es in sich, würde ich sagen.
Genau, da ging es um einen Bußgeldbescheid der polnischen Datenschutzbehörde. Der Sachverhalt, der diesem Bußgeldbescheid zugrunde lag, war, dass man in Schulkantinen, ich glaube hierzulande undenkbar, in Schulkantinen benutzte man Fingerabdruckscanner. Und wenn die Kinder dort ihr polnisches Mittagessen nahmen, dann hatten sie zwei Möglichkeiten. Entweder konnten sie auf einfache Weise mit ihrem Fingerabdruck überprüfen lassen, ob das Essen bezahlt war, oder sie mussten sich ausweisen. Sie mussten ihren Ausweis zeigen und dann wurde das abgeglichen mit den Dateien oder wo immer das gewesen ist, wo das aufgeführt war, wer jetzt alles bezahlt hatte und wer jetzt nicht bezahlt hatte. Die polnische Datenschutzbehörde sah einen Verstoß gegen Artikel 9 DSGVO, sagte ja, also die Einwilligung der Eltern, die habe es hier zwar gegeben, aber diese Einwilligung sei nicht freiwillig gewesen, weil sie die Eltern da vor der, ja dann nur die Alternative hatten, dass sie zusehen mussten, dass ihre Kinder dann in der Schlange stehen mussten vor dem Mitarbeiter, der dort die Ausweiskontrolle machte. Also es war sichtbar, welche Eltern das sabotiert hatten, diesen Abdruckscanner, und deswegen fehle es an der Freiwilligkeit, so die Datenschutzbehörde. Eine Begründung, Stefan, von der man sich vorstellen kann, dass eine deutsche Datenschutzbehörde sie auch so gebracht hätte.
weil du sie, lieber Nico, nicht überzeugend findest. Ich finde die Begründung auch nicht überzeugend. Also die diskriminierende Wirkung, die darin besteht, dass man in der zweiten Reihe steht, von der ich nicht weiß, ob die jetzt länger braucht oder kürzer braucht, und dann halt seinen Ausweis zeigt, anstatt sein Fingerchen an den Abdruckscanner zu halten, das halte ich jetzt also für keine fundamentale Diskriminierung, zumal damit ja auch nichts verbunden ist. Es war nicht die Aussage damit verbunden, aha, der hat nicht gezahlt. Im Gegenteil, alle hatten vorher gezahlt, und es ging nur um die Nachweisform, dass gezahlt wurde. Einmal hochmodern mit Fingerabdruckscanner und dann Verifikation und der Meldung an die Schule, ja, der jetzt kommt, der hat bezahlt. Oder es wurde halt der Ausweis gezeigt und dann auf einer Liste geguckt, haben die eigentlich gezahlt oder nicht. Das scheint mir jetzt also keine so grundlegende Form der Diskriminierung zu sein, weswegen man sich über die Wirksamkeit, nämlich die Freiwilligkeit der Einwilligung der Eltern, hätte Gedanken machen müssen. Ich fand jetzt das andere Argument der Aufsichtsbehörde da schon naheliegender, dass gesagt wurde, naja, das könnte doch ein Verstoß gegen das Gebot der Datenminimierung sein. Ihr sammelt dort biometrische Daten ein, die besonders sensibel sind, besonders geschützt sind nach Artikel 9. Und offensichtlich geht es doch auch ohne. Nämlich, wenn es da eine zweite Schlange gibt, wo man seinen Ausweis zeigen kann, dann ist das doch das deutlich sozusagen datensparsamere Modell. Deswegen, da würde ich sagen, darüber kann man mal nachdenken. Wie hat das polnische oberste Verwaltungsgericht entschieden? Was haben die dazu gesagt?
Wie gesagt, ich war nicht überrascht zu lesen, wie die polnische Datenschutzbehörde es entschieden hat, Datenschutzverstoß bejaht. Umso überraschter war ich, wie es das polnische Verwaltungsgericht entschieden hat. Das hat nämlich den Bußgeldbescheid aufgehoben. Einerseits, weil es gesagt hat, also, naja, das sei ja, also so wie du es gerade gesagt hast auch, also so wie Brink sieht es auch das polnische oberste Verwaltungsgericht. Schlange stehen ist doch nicht so schlimm. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass das also ein so gravierender Nachteil sei, dass von Freiwilligkeit nicht mehr die Rede ist. Ich glaube, da wird man immer unterschiedlicher Meinung sein können bei einer solchen Frage. Und dann haben sie in einem sehr durchaus anspruchsvollen Überlegung gesagt, ja, und Datenminimierung, da fehlt es ja auch am Verstoß gegen das Gebot der Datenminimierung, weil das ja sich doch so verhält, also wenn die, das ist der Schule freistehe als Datenverarbeiter, den Zweck der Verarbeitung zu bestimmen. Und der Zweck war hier die Überprüfung. Und zu diesem Zweck war die Verarbeitung des Fingerabdrucks unerlässlich. Und dann das etwas komplizierte Argument lautet dann, also es könne ja jetzt nicht sein, dass man mit dem Gebot der Datenminimierung die Freiheit wiederum des Datenverarbeiters bei der Zwecksetzung überspiele.
Sehr gut, ja. Das finde ich ist eine ganz wichtige, zentrale Überlegung, über die man nicht leichtfertig hinweggehen darf und die auch tatsächlich anspruchsvoll ist, die Überlegung. Wir werden es gleich nochmal beim EuGH-Urteil anschauen, das wir uns als nächstes vorgenommen haben. Es ist tatsächlich wichtig, sich klarzumachen, was Datenminimierung im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe C Datenschutzgrundverordnung eigentlich meint. Es meint zunächst mal trotz dieser etwas missverständlichen Formulierung Datenminimierung. Hört sich so an, als sollten weniger Daten verarbeitet werden, insgesamt weniger. Es geht zunächst mal nur um das Erforderlichkeitsprinzip, das besonders streng verstanden wird, auch vom Europäischen Gerichtshof, wo es aber eigentlich nur darum geht, die Frage zu stellen, ob um das Ziel zu erreichen, nämlich den gesetzten Zweck zu erfüllen, es tatsächlich erforderlich ist, alle diese Daten zu verarbeiten oder ob man nicht mit weniger Daten auskäme. Allerdings, und das ist der Punkt, der mich hier an der Entscheidung zweifeln lässt, Nico, und da gehen wir unmöglicherweise unsere Auffassung auseinander. Allerdings ist es schon so, dass ich zunächst mal ein Störgefühl habe, dass in Anführungszeichen nur für den Zweck rauszubekommen, sind da eigentlich irgendwelche Rechnungen bezahlt oder nicht, so etwas Sensibles wie Fingerabdrücke eingesetzt werden. Und wenn man sich den Artikel 5 anschaut, dann wird man feststellen, 5.1c, da steht eben nicht nur das Erforderlichkeitsprinzip drin, sondern da steht in sprachlich schlecht gefasst, personenbezogene Daten müssen dem Zweck angemessen und erheblich sein. Und diese Zweckangemessenheit könnte also in dem Sinne verstanden werden, wie es offensichtlich die polnische Aufsichtsbehörde verstanden hat, dass das heißt, für diesen Zweck, nämlich hier für die Verifikation genannte, für den Abgleich, haben die eigentlich bezahlt? Ist das Schülerkonto ausgeglichen für das Schulkantinenessen? Für diesen Zweck ist es eigentlich nicht angemessen, sensible Daten zu verarbeiten. Dass man dem 5.1c also diese Richtung gibt, dass man sagt, möglicherweise kann man das auch ohne sensible Daten lösen, diese Zweckerreichung. Und das wäre eben dann die andere Schlange, dann weiß dich halt aus. Mach es ohne Artikel 9 Daten. Und wenn man den 5.1c so versteht, dann hat man ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und das ist nicht ganz einfach. Ich ging bisher immer davon aus, dass die Datenschutzgrundverordnung was anders macht als das alte BDSG. Im alten BDSG hatten wir das Prinzip der Datenaskese. Das heißt immer, da musste die Frage gestellt werden, kommen wir nicht auch ohne oder mit weniger Daten aus? Also gibt es nicht eine Möglichkeit der Zweckerreichung ohne den Einsatz personenbezogener Daten? Das haben wir nach meinem Verständnis in der Grundverordnung nicht mehr, sondern die Zwecke setzt tatsächlich der Verantwortliche. Und weder die Aufsichtsbehörde noch die Gerichte haben an diesen Zwecken eigentlich zu kritteln. Wir sehen jetzt hier, dass genau das passiert, dass man sich überlegt, kann man die Zwecke des Verantwortlichen nicht auch anders erreichen, mit weniger Daten oder mit weniger sensiblen Daten. Und das wird schwierig. Die Auseinandersetzung ist wirklich relevant und in gewisser Weise auch fundamental.
Es hängt wahrscheinlich ein Stück weit davon ab, wie gravierend man den Umstand sieht, dass es sich um Fingerabdruck handelt und nicht um irgendwelche anderen Daten. Ja. Davon hängt es wohl ab. Und dann, das sind ja alles durchaus vertretbare Argumente. Die Freiwilligkeit, das ist vertretbar. Also, wenn man das so sehen möchte und mag, weiß gar nicht, wie ich es entscheiden würde. Muss ich ja auch nicht, ja. Aber ich kann es beides nachvollziehen, sowohl wie es die Behörde dort gemacht hat, als auch wie es das Gericht gemacht hat. Bei der Datenminimierung, da kommen wir vielleicht eigentlich einfach gleich nochmal drauf zurück, was da bei der EuGH-Entscheidung. Das ist ja eine ganz schwierige Kiste, wie man jetzt eigentlich den Artikel 6 noch dann, also ob aus der Datenminimierung jetzt noch abzuleiten ist, dass eine Datenverarbeitung, die nach Artikel 6 rechtmäßig ist, dann trotzdem deswegen rechtswidrig ist, weil sie gegen den Grundsatz der Datenminimierung verstoßen hat. Kommen wir gleich drauf. Ja, klar, natürlich kann man auch in die anderen Datenschutzgrundsätze hereingehen, aber irgendwo hängt es ein bisschen davon ab von dem, du hast ja selber Störgefühl gesagt, nicht?
Ja. Und das ist auch, glaube ich, der Punkt, wo ich da nochmal nachhaken würde, einfach bei der Frage, was für eine Rolle spielt es eigentlich hier in unserem polnischen Fall, dass es sich um Artikel 9 Daten handelt. Letztlich fragt doch das Gericht nur, liegt eine Einwilligung vor? Ja, dann. Einwilligung ist eine Möglichkeit, von dem Verarbeitungsverbot des 9.1 rauszukommen. 9 Absatz 2 Buchstabe A sagt, ja, mit Einwilligung, mit klarer Aufklärung funktioniert das. Aber worin liegt dann eigentlich noch der besondere Schutz, der Artikel 9 Daten doch zukommen soll, weil sie so sensibel sind? In der Fallgestaltung oder in der Lösung, die das polnische oberste Verwaltungsgericht anbietet, kann ich da nichts mehr erkennen. Da spielt es eigentlich keine Rolle, ob das jetzt noch Artikel 9 Daten sind oder ganz normale personenbezogene Daten. Und auch da würde ich sagen, das kann nicht so ganz richtig sein. Es muss doch an irgendeiner Stelle zum Ausdruck kommen, dass das nach der Datenschutzgrundverordnung ganz besondere Daten sind, die den besonderen Schutz bedürfen, des besonderen Schutzes bedürfen. Und das kann ich in der Argumentation des Gerichts nicht so recht erkennen.
Weil offensichtlich es gibt ja etwas höhere Anforderungen an die Einwilligung. Weil diese Hürde offensichtlich übersprungen war. Also ja, sie hat wohl so schon den Anforderungen des Artikel, den besonderen Anforderungen des Artikel 9, Rechnung tragende Einwilligungserklärung der Eltern. Sonst hätten sie nicht auf das Argument der Freiwilligkeit zurückgehen müssen, was wir ja genauso gehabt hätten, wenn es sich nicht um Artikel 9 Daten gehandelt hätte.
So ist es. Ja. Da ist der Artikel 9, da stimme ich dir zu, Nico, ist er natürlich härter. 9 Absatz 2 Buchstabe A verlangt eine ausdrückliche Einwilligung. Da kann man wieder sehen, wie liberal die Datenschutzgrundverordnung in vielerlei Hinsicht ist. Solange es sich um nicht sensible Daten handelt, brauche ich eben auch nicht diese ausdrückliche Einwilligung. Auch das deutsche alte Datenschutzrecht hat ja zum Teil mit schriftlichen Einwilligungen gearbeitet. Das hat die Grundverordnung alles über Bord geworfen, soweit es um ganz normale personenbezogene Daten geht. Kann man also mit nicht schriftlichen, nicht ausdrücklichen Einwilligungen durchaus arbeiten. Hat dann zum Teil so ein Dokumentationsproblem, aber das kriegt man schon hin. Das wäre dann die Hürde, wo man sagen würde, okay, Artikel 9 Daten, es musste halt eine ausdrückliche Einwilligung sein. Und das ist schon der ganze Unterschied. Kann man argumentieren? Ich habe immer noch ein gewisses Störgefühl. Aber vielleicht löst sich das ja, wenn wir auf die nächste Entscheidung schauen, nämlich das
Europäische. Eins noch dazu, wenn die Entscheidung eines zeigt, wie gesagt, ich kann da eigentlich an allen Punkten die Argumentation in jede Richtung verstehen, nachvollziehen, halte sie für vertretbar. Wenn das aber so ist, was zeigt dann die Entscheidung vor allen Dingen, wie schwach doch wieder in vielen grundsätzlichen Punkten die DSGVO ist, weil sie eigentlich es dann auch letztlich wieder zulässt, dass man doch dann auch wieder in alle Richtungen die Vorschriften auslegt und versteht. Und das ist, um das noch zu präzisieren, das ist dann vor allen Dingen auch eine Schwachstelle beim Zusammenspiel von Artikel 6 und Artikel 5. Also da sind wir jetzt im Prinzip schon fast bei der SNCF-Entscheidung des EuGH, der nächsten Entscheidung, nämlich wo jetzt mal kurz spricht nicht so sehr der Jurist. Es ist eine Bürgerrechtsorganisation gewesen, die hier SNCF verklagt hat, die französische Eisenbahngesellschaft, und die jetzt ganz unqualifizierte und nicht juristische Bemerkung, womit sich doch alles Gericht, erwachsene Richter befassen müssen. Ja, und jetzt sprechen wir über die eigentliche Entscheidung.
Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 9. Januar 2025. Denkbar einfacher Sachverhalt. Wenn Kunden in Frankreich oder jedenfalls bei der französischen Eisenbahngesellschaft SNCF online Fahrscheine erwerben wollen, werden sie systematisch befragt, wie denn ihre Anrede sei, Herr oder Frau. Muss angegeben werden, wenn man das nicht angibt, kommt man nicht weiter beim Online-Erwerb. Und da hat die französische Bürgerrechtsorganisation gesagt, das sehen wir nicht ein. Das ist ein Verstoß gegen den Grundsatz der Datenminimierung und hat sich mit dieser Beschwerde an die französische Aufsichtsbehörde, die CNIL, gewandt, hat eine Beschwerde eingereicht und die CNIL hat sich das angeschaut 2021 und hat gesagt, nee, das reicht uns nicht. Das scheint uns jetzt hier kein Datenschutzverstoß zu sein, diese Abfrage, wie sollen wir dich denn anreden, Herr oder Frau, das reicht uns nicht. Dagegen wurde der Rechtsweg beschritten, der geht in Frankreich in solchen Fällen zum französischen Staatsrat und der hat dann diese von dir, lieber Nico, für nicht ganz weltbewegend gehaltene Frage dem EuGH vorgelegt. Vorlageverfahren also wiederum und dann musste sich der Europäische Gerichtshof mit genau dieser Frage auseinandersetzen. Ja, wie sieht das, ist das denn aus? Ist es erforderlich für die hier einschlägigen Datenverarbeitung, eine solche Form der Personalisierung, der Anrede vorzunehmen, dass man angibt, ob man Herr oder Frau ist.
Kurzer Hinweis auf den deutschen Parallelfall, den hat es ja auch gegeben. Die Deutsche Bahn wurde verklagt. Nicht deswegen, weil sich jemand darüber beschwert hat, dass er jetzt was reingeben muss zur Anrede, sondern eine non-binäre Person hatte sich beschwert darüber, dass es keine dritte Option neben Herr und Frau gab. Das war ja offensichtlich im SNCF-Fall auch so, dass es nur diese beiden Varianten gab. Dieser Fall, der bis zum Bundesgerichtshof gegangen ist, nicht Zulassungsbeschwerde, wurde im letzten Jahr überhaupt erst zurückgewiesen. Und damit wurde die Entscheidung rechtskräftig. Das ist kein Datenschutzfall gewesen, ein Zivilrechtsfall, wo jemand auf der Grundlage, also eine non-binäre Person, auf der Grundlage des AGG, also des Antidiskriminierungsgesetzes, geklagt hat, Recht bekommen hat und eine Entschädigung zugesprochen bekam, weil es an dem dritten Feld fehlte. Es würde mich ja interessieren, ich habe keine Insider-Informationen, ob jetzt, oder wahrscheinlich ist es ja jetzt so, dass die Deutsche Bahn, nachdem sie dann das dritte Feld einführen musste, jetzt sich überlegen müssen, ob sie, nachdem sie das dritte Feld eingeführt haben, Mann, Frau und oder keins von beidem, dass sie jetzt komplett auf die Felder verzichten müssen in Konsequenz der SNCF-Entscheidung.
Das ist sehr naheliegend. Der Europäische Gerichtshof hat sich nämlich genau mit dieser Frage auseinandergesetzt. Und das entspinnt sich sozusagen rund um die Thematik der Erforderlichkeit dieser Angaben der Anrede. Es gibt zwei Ebenen, über die sich der Europäische Gerichtshof Gedanken gemacht hat. Das eine ist auf Basis von Artikel 6.1b, also vertragliche Grundlage für die Datenverarbeitung, und das andere ist 6.1f. Zu beidem hat der Europäische Gerichtshof sich geäußert. Zum Thema 6.1b, also könnte das erforderlich sein, diese Angabe der Anrede für die Durchführung des Vertrags. Und da sagt der Europäische Gerichtshof sehr eindeutig, eine Personalisierung, also diese Angabe Herr oder Frau der geschäftlichen Kommunikation, die auf einer anhand der Anrede des Kunden angenommene Geschlechtsidentität beruht, ist nicht objektiv unerlässlich, um die ordnungsgemäße Erfüllung eines Schienentransportvertrags zu ermöglichen. Also, kurz gefasst, der EuGH sagt, die SNCF muss nicht wissen, ob das ein Herr oder eine Dame ist oder jemand, der als Herr oder Dame angesprochen werden möchte, um diesen Transportvertrag zu erfüllen. Es gäbe Möglichkeiten, allgemeine oder inklusive Höflichkeitsformeln zu verwenden, ohne dabei auf die Geschlechtsidentität des Kunden Bezug zu nehmen. Und das sei eine durchaus praktikable und weniger einschneidende Lösung. Und damit ist bei den Maßstäben, die der Europäische Gerichtshof an die Erforderlichkeit legt, und das sind sehr hohe Anforderungen, indem er sagt, erforderlich ist, meint, es muss objektiv unerlässlich sein. Und an dieser hohen Hürde scheitert dann also diese Abfrage der Anredeformel. Das kann man so sehen, würde ich sagen, dass das für die Vertragserfüllung also nicht erforderlich ist. Der Generalanwalt hatte das noch in seiner eigenen Stellungnahme zumindest problematisiert und hat gesagt, na ja, die Höflichkeit der Kommunikation kann durchaus auch sozusagen zum Vertragsbestandteil werden, kann jedenfalls das vertragliche Verhältnis zum Kunden prägen und kann eine Rolle spielen, dass ein Kunde abgeschreckt ist, zum Beispiel, wenn er nicht so höflich angesprochen wird, nehme ich mit Anrede Herr oder Frau, wie er sich das vorstellt. Und hat dann aber letztlich gesagt, jedenfalls in Bezug auf die Beförderungsdienstleistung, hätte diese unzutreffende Anrede wohl keine Auswirkung. Ich glaube, die Argumente lassen sich hören, Nico. Ich glaube, da auf der Schiene kann man fahren sozusagen.
Ja, kann man, wenn man das halt mitmacht, dass der EuGH den B ja in mittlerweile ständiger Rechtsprechung auf das objektiv Unerlässliche reduziert hat. Also eigentlich auch die Gestaltungsspielräume dann auch eines Vertrages dann einengt, was dann in diesem Fall konkret ja letztlich dazu führt, dass der EuGH sich ein Urteil anmaßt darüber, wie man doch mit Kunden höflich kommunizieren kann. Ich maße mir dieses Urteil nicht an. Ich bin Jurist, ich maße mir das Urteil nicht an, dass es doch eigentlich dasselbe ist, ob man sagt, ich weiß gar nicht, wie man sagt, liebe Kundschaft, ja, oder ob man sagt, lieber Stefan Brink. oder lieber Herr, ja. Herbring muss es ja in richtiger Weise lauten. Ja. Also ich maße mir dieses Urteil nicht an, ob das irgendwie eine Lappalie ist. So scheint es zu schreiben dieses Jahr. Das sei doch also ohne weiteres ersetzbar. Da begeben die sich eigentlich auf ein Terrain, von dem wir Juristen eigentlich nichts verstehen. Ja, und das deswegen, also diese ganze Rechtsprechung, die vertraglichen Spielräume dort, dann auch der Vertragsfreiheit und der Autonomie, die ja nun auch ganz wesentliche Grundsätze sind, entzieht, die sehe ich nach wie vor kritisch.
Ja, und ich glaube tatsächlich, wenn man sich den EuGH, die EuGH-Entscheidung anschaut, kann man auch dem EuGH vorwerfen, dass er möglicherweise was vertauscht, was verwechselt. Der 6.1b stellt ja die Frage, ist die Datenverarbeitung, die Verarbeitung der personenbezogenen Daten für die Erfüllung des Vertrags erforderlich, nach Überzeugung des Europäischen Gerichtshofs also unerlässlich? Das ist aber eine andere Frage als die Frage, ist es unerlässlich, dass man im Rahmen dieser vertraglichen Gestaltung dem Kunden gegenüber in besonderer Weise höflich oder unter Wahrung besonderer Formen auftritt. Das sind unterschiedliche Paar Schuhe. Das eine betrifft den gesetzten Zweck, nämlich die SNCF wollte in besonderer Weise höflich sein im Rahmen der Vertragserfüllung und hat das als so notwendig angesehen, dass sie sich darüber Gedanken gemacht haben und gesagt haben, naja, wenn wir das nicht sind, dann sind wir weniger höflich, als wir auftreten wollen, verlieren vielleicht auch Kunden, das hat Konsequenzen. Aber um diese, ob das jetzt sozusagen die richtige Entscheidung ist, besonders höflich sein zu wollen, ist keine Frage, die der Datenschutz beantwortet und übrigens auch, da würde ich dir zustimmen, Nico, nicht unbedingt ein Gericht beantworten muss, sondern das Treffen, diese Entscheidung trifft der Verantwortliche vielleicht in Kommunikation mit seinen Kunden. Und diese Frage hat das Gericht nicht zu beantworten, ob das unerlässlich ist zur Erfüllung des Vertrags, dass man höflich ist, sondern die Datenschutzgrundverordnung beantwortet die Frage, was ist unerlässlich für die Datenverarbeitung? Und da, glaube ich, könnte ein Irrtum passiert sein, der uns wieder zu der polnischen Entscheidung mit der Datenminimierung zurückführt. Wir müssen sehr stark aufpassen, sehr genau hinschauen, wovon wir reden, worauf wir uns beziehen, ob wir die Frage, was ist erforderlich für die Zweckerfüllung, dass wir die unterscheiden von der Frage, sind die Zwecke selbst aus unserer Sicht angemessen oder sind sie das nicht? Da, glaube ich, werden wir noch eine Menge Spaß haben in der nächsten Zeit. Um es abzuschließen, den Fall, der EuGH hat sich nicht nur mit der Frage der Unerlässlichkeit der Datenverarbeitung mit Blick auf 6.1b verhalten, sondern auch zum Thema 6.1f, also berechtigtes Interesse. Dazu hat er Überlegungen angestellt, da nicht besonders überraschend. Er hat wieder darauf hingewiesen, dass wenn dort ein berechtigtes Interesse verfolgt wird, dass nach Artikel 13 das transparent gemacht werden muss, dass das also mitgeteilt werden muss, um welches berechtigte Interesse geht's denn, welche Zwecke werden denn verfolgt.
Einhaken, Stefan, da muss ich einhaken an der Stelle. Das ist von großer, also das ist eigentlich der Punkt, der, glaube ich, bisher für am meisten Diskussionen und Aufsehen gesorgt hat. Das ist nämlich eigentlich entgegen der jedenfalls bis vor kurzem herrschenden Meinung, dass jetzt auf einmal heißt, dass wenn ich Fehler mache bei der Information, wenn ich das, dass die Rechtsfolge ist, dass ich mich auf den 6F nicht mehr berufen kann.
Ja.
Ja, das ist gravierend, dass man also wenn man jetzt sozusagen auf der anderen Seite steht, dass man schon, indem man krittelt an der Formulierung zum berechtigten Interesse in der Datenschutzerklärung, dass man damit schon die ganze Datenverarbeitung zu Fall bringen kann und sagen kann, also falsche Datenschutzerklärung und damit rechtswidrige Datenverarbeitung.
Ja, das ist ein absolut relevanter Punkt. Auf den Clou ist der Europäische Datenschutzausschuss schon vor einiger Zeit gekommen. Also wenn man sich nicht nur sein Paper zu berechtigten Interesse, sondern jetzt auch sein jüngstes Paper aus dem Dezember zum Thema Einsatz von Training von KI-Modellen anschaut, genau dieselbe Schiene, dass sie sagen, oh, beim berechtigten Interesse 6.1f, passt bloß auf, dass ihr nicht in die Falle lauft, Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe D, DORA, ihr müsst das berechtigte Interesse offenlegen. Und wenn ihr das nicht macht, dann wird es nachher bei unserer Prüfung, ob der 61F einschlägig ist, nicht berücksichtigt. Das ist eine klare Linie des Europäischen Datenschutzausschusses gewesen und der Europäische Gerichtshof stimmt jetzt genauso ein in diese Schiene. Und das ist, stimme ich dir zu, Nico, völlig relevant. Das wird bitter sein und verlagert natürlich dann sofort auch die Diskussion auf die Frage, wie genau muss dieses berechtigte Interesse dargestellt sein, wie konkret, wie anschaulich muss das gemacht werden. Und da ist wieder eine richtig schöne Falle aufgebaut worden. Das ist Punkt Nummer eins, auf den der EuGH hinweist. Das muss also mitgeteilt werden, das berechtigte Interesse. Dann muss die Datenverarbeitung natürlich erforderlich sein, 61F, um dieses berechtigte Interesse umzusetzen. Und schließlich...
Nochmal eingehakt, Stefan. Auch an der Stelle, da schreiben die doch, also erforderlich steht im Gesetz, im 6F.
Ja.
Und was machen die aus erforderlich? Sie machen aus erforderlich unbedingt notwendig. Das ist nicht dasselbe. Ja, also das ist, da fragt man sich, ob es Absicht ist oder nur, weil das ja wiederum ist ja wiederum das Kriterium aus dem 6.1b, nicht? Auf einmal, ja. Also kann ja nicht sein, dass der EuGH in seiner Klugheit auf einmal aus dem Erforderlichkeitsgrundsatz einen unbedingt Notwendigkeitsgrundsatz macht. Das ist, glaube ich, das darf nicht mal der EuGH. Ne?
Ja, das hatten wir auch schon in früheren Entscheidungen gesehen, dass der EuGH dort besonders strenge Maßstäbe anlegt. Das macht er auch in dieser Entscheidung wieder, indem er sagt, wir haben ja keinen Fall von 6.1a, also wir arbeiten nicht mit der Einwilligung. Und daraus folgert er dann, aus meiner Sicht zu Unrecht, systematisch falsch, dass die Rechtfertigungsgründe 6.1b bis f besonders eng ausgelegt werden müssten, weil es ja nicht um eine Einwilligung geht. Das halte ich schon für elementar falsch, nämlich die Rechtfertigungsgründe 6 Absatz 1 sind gleichrangig. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass der 6.1a vorrangig wäre und dann systematisch sozusagen die 6.1b bis f zur Ausnahmetatbeständen zu erklären, das stimmt nicht. Macht aber trotzdem der Europäische Gerichtshof mit enormen Folgen, bis rein in die Abwägung, die dann nachher stattfinden muss nach dem 6.1f, wo dann nämlich gefragt wird, naja, wie sieht's denn aus, welche Interessen überwiegen denn die berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder die schutzwürdigen Belange des Betroffenen? Hier in diesem konkreten Fall hat dann insbesondere auch die Bürgerrechtsorganisation darauf hingewiesen, dass da ja möglicherweise Diskriminierungsgefahren lauern könnten, wenn man vorne die Geschlechtsidentität abfragt. Und das müsste zu Lasten des Verantwortlichen in die Waagschale geworfen werden, sodass möglicherweise auch daran der 6.1f scheitern könnte. Insofern ein sehr geringer Anlass, diese Anredefrage, diese Formelfrage. Und auf einmal breitet sich wieder das gesamte Universum des Datenschutzes, der Datenschutzargumentation und der besonderen Positionierung aus, die der EuGH gerne in diesem Bereich einnimmt und was uns dann eben auch immer wieder unter juristischem Blickwinkel die Frage stellen lässt, ist das noch die Datenschutzgrundverordnung, die da ausgelegt wird, oder schießen da doch die Player zum Teil doch merklich übers Ziel hinaus.
Prima, Stefan, damit sind wir am Ende heute, ne?
Ich würde sagen, ja.
Klasse. Gut, dann vielen Dank allen das darf ich ja noch sagen, nicht? Zuhörerinnen und Zuhörern. Ist ja nicht personenbezogen, weil ich ja nicht weiß, wer sie sind. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.